Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Schwestern, liebe Gäste, es war ein Schock. Damit hatte er nicht gerechnet, der junge König Hiskia. Ohne Vorankündigung ist Jesaja in sein Haus gekommen. Jesaja, der Prophet, und hat ihm die Hiobsbotschaft überbracht. Nüchtern und ohne ein Wort zu viel. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht besonders seelsorgerlich. Ein Hammerschlag. Hiskia zieht es den Boden unter den Füßen weg. Und er tut das, was viele Menschen tun, wenn es ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Er betet. Und tatsächlich kommt es zur überraschenden Wende. Jesaja kommt ein zweites Mal und verkündet ihm, dass Gott sein Gebet erhört hat. Er soll gesund werden. 15 weitere Lebensjahre seien ihm geschenkt. Die Geschichte geht gut aus. Und Hiskia stimmt ein Danklied an. Es ist der Ausgangspunkt meiner Predigt. Ich lese aus dem Jesaja-Buch im 38. Kapitel die Verse 9 bis 20. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach: In der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren. Zu den Totenreichspforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Ich sprach: Nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen. Nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man, und allein darin liegt meines Lebens Kraft. Das lässt mich genesen und am Leben bleiben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des Herrn. Liebe Schwestern und Mitfeinde, falls Sie nun denken, dass ich mich im Text verirrt habe, weil ich gerade einen Psalm vorgelesen habe, so liegen Sie damit halb richtig. Verirrt habe ich mich nicht. Aber das Lied des König Hiskia hat tatsächlich den Charakter eines Psalms. Wir finden solche sogenannte Psalmen außerhalb des Psalters an ein paar Stellen in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und wenn Sie genau hingehört haben, haben Sie vielleicht auch gemerkt, dass es im Grunde kein Dank- und Loblied ist, das der Situation der eben erfahrenen Rettung entspricht. Vielmehr gehört es seiner Form nach zu den sogenannten Klagepsalmen. Da kommt das Gotteslob zwar auch vor, aber erst ganz zum Schluss. Da kommt die Wende. Den größten Raum aber nimmt die Klage ein. Dass dieser Psalm hier an dieser Stelle steht, gibt ihm eine ganz bestimmte Funktion. Er unterbricht die Handlung, er hält den Zeitfluss an und lässt sowohl den Beter wie auch die Leserschaft für einen Moment innehalten. Und es braucht diesen Text hier, denn er steht an einer Schlüsselstelle, an der das Geschehen ins Stocken gerät. Das Leben der Hauptperson, um die sich die Geschichte gerade dreht, ist in höchstem Maß bedroht. Da kann es nicht einfach weitergehen wie gehabt. Der Lebensfaden droht zu zerreißen. Die Zeit steht still. Das Gebet des Hiskia steht damit gewissermaßen am Tiefpunkt der Erzählung. Dort, wo alles hoffnungslos scheint. Aber nicht nur die Handlung und der Zeitfluss werden durch dieses Gebet unterbrochen. Schlussendlich wird auch das Sterben des Hiskia gewissermaßen unterbrochen, indem Gott rettend eingreift. Hiskia wird gesund und bekommt nochmals 15 Lebensjahre geschenkt. Unser heutiger Predigttext, dieses Gebet des Hiskia, markiert also in verschiedener Weise eine Unterbrechung. Unterbrechungen, es gibt sie auch in unserem Leben. Wer von uns hätte sie nicht schon in irgendeiner Form erlebt? Zeiten, in denen wir plötzlich gezwungen sind, innezuhalten. Es kann uns treffen wie Hiskia. Plötzlich eine lebensbedrohliche Krankheit. Wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Oder auch ein schwerer Unfall. Der Lebensfaden droht zu zerreißen. Was bis jetzt und gerade noch ganz selbstverständlich war, wird von einer Sekunde auf die andere radikal in Frage gestellt. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Auch andere Ereignisse können uns aus unserem gewohnten Leben werfen. Ein geliebter Mensch wird schwer krank, stirbt vielleicht sogar. Eine Freundschaft, die mich bisher getragen hat, zerbricht. Eine Lebenshoffnung zerschlägt sich. Oder ich gerate in eine scheinbar völlig ausweglose Situation und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und auch das ist eine Binsenwahrheit, jede und jeden von uns kann es treffen. Es gibt keine Garantie für ein unversehrtes Leben. Selbst Hiskia hat es getroffen, obwohl er als ganz vorbildlicher König galt. So wird von ihm berichtet, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose gegeben hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er unternahm, gelang ihm. Und dann trifft es ihn. Weshalb wissen wir nicht? Die Nachricht seiner Erkrankung ist kurz und knapp und lässt keinen Raum für Spekulationen. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank, heißt es, mehr nicht. Und Hiskia ist sich bewusst, was das bedeutet. Er verdrängt es nicht. Vielmehr klagt er sein Schicksal in dramatischen Bildern. In der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren. Zu des Totenreichs Pforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Und Hiskia bringt sein Leid vor Gott und fleht um Hilfe. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Aber dieses Gebet ist nicht seine erste Reaktion auf die Nachricht, die Jesaja ihm gebracht hat. Seine erste Reaktion auf den Besuch des Propheten finden wir ein paar Verse vor unserem Predigttext. Da heißt es: Da wandte er sein Angesicht zur Wand und weinte sehr. Wenn wir es genau nehmen, sind es zwei Reaktionen. Hiskia dreht sich weg, er wendet sich hin zur Wand und er weint sehr. Mich hat diese kurze Notiz angerührt. Da ist etwas in mir angeklungen. Ich kann ihn mir so gut vorstellen, diesen Hiskia. Da kommt ein so großes Leid, eine so abgründige Verzweiflung, ein so tiefer Schmerz über ihn, dass er nichts anderes mehr tun kann, als sich zur Wand zu drehen. Leer ist sie, die Wand. Nichts ist da zu sehen. Nichts steht da geschrieben. Jedenfalls wird nichts davon berichtet. Kein tröstendes Wort. Kein guter Tipp, wie es jetzt weitergehen könnte. Hiskia muss jetzt einfach ganz für sich sein. Ganz bei sich sein. In sich gehen. So kann sein Blick an die Wand zugleich zu einem Blick in sich selbst werden. Und schon allein das kann etwas Heilsames sein. Vielleicht kennen auch Sie solche Momente. Dieses in sich gehen lässt Hiskia in Berührung kommen mit sich selbst. Er begegnet seinem Schmerz. Er lässt ihn zu. Und damit kann etwas ins Fließen kommen. Er weinte sehr, heißt es. Es gibt die Gnade der Tränen, hat mir einmal eine ältere Schwester gesagt. Ja, es ist eine Gnade, wenn ein tiefer innerer Schmerz ins Fließen kommen kann, nicht in uns hocken bleibt. Solche Tränen haben etwas tief Reinigendes, lassen uns wieder aufatmen. Auch dann, wenn dadurch nicht einfach alles wieder gut wird. Auch Hiskia erfährt diese heilsame Kraft der Tränen. Danach findet er die Kraft für sein Gebet zu Gott. So kann er sich wieder von der Wand wegwenden, sich gewissermaßen wieder dem Leben zuwenden, Gott zuwenden. Liebe Schwestern und Mitfeinde, Hiskia erfährt Heilung. 15 weitere Lebensjahre werden ihm geschenkt. Gott hat sein Sterben unterbrochen. Das ist nicht immer so. Das Gebet ist keine Garantie für Heilung in schwerer Krankheit. Das wissen wir alle. Und es wäre verheerend zu denken, dass wer nicht gesund wird, nicht richtig gebetet hat. Oder womöglich auch noch selber schuld ist an seiner Krankheit, weil etwas in seiner Gottesbeziehung nicht stimmt. Wir haben hier im vergangenen Jahr 3 unserer Schwestern verloren, deren Lebensfaden für uns viel zu früh abgeschnitten worden ist. Wir haben sie geliebt. Wir hätten sie noch sehr gebraucht. Und wir haben sie für sie gebetet. Keine ist gesund geworden. Trotzdem glaube ich nicht, dass unser Gebet für sie umsonst war. Denn sie haben gewusst, dass wir sie mit unserem Gebet in Gottes Heil bergen. Das hat sie getragen. Und auch uns selbst hat es getragen, weil wir uns mit unserem Schmerz an Gott wenden und ihm unsere Schwestern bringen konnten. Und das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Was heißt eigentlich Heil und Heilung? Ist es nicht zu kurz gedacht, wenn wir es mit körperlicher Gesundheit gleichsetzen? Gibt es nicht auch viele sogenannte kranke Menschen, von denen wir aber spüren, in ihrem Inneren sind sie heil, trotz allem? Ja, vielleicht sogar durch ihre Krankheit heil geworden. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass auch ein kranker Mensch heil werden kann und Heilung erfahren kann, auch wenn er letztlich an seiner Krankheit stirbt. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Kehren wir noch einmal zurück zu König Hiskia. In seiner Not betet er zu Gott, klagt ihm sein Leid und findet zurück ins Leben. Das ist gut so, nicht nur, weil seine Geschichte deshalb gut ausgeht. An einem Punkt aber können wir Hiskia widersprechen, Gott sei Dank. Es ist der Punkt, wo er mit Gott zu verhandeln versucht. Sein Argument: Wenn du mich sterben lässt, kann ich dich nicht mehr loben. Oder in seinen Worten: Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Es ist ein Motiv, das auch in manchen Psalmen zu finden ist. Der Glaube, dass die Gottesbeziehung nicht mit dem Tod endet, weil wir auch durch den Tod hindurch von Gott gehalten sind, ist ein später Gedanke, der in den alttestamentlichen Schriften erst ansatzweise aufklingt. Als Christinnen und Christen ist uns eine andere Hoffnung gegeben. Es ist die Hoffnung, dass wir im Tod nicht dem Tod überlassen bleiben, sondern durch die Auferstehung Jesu Christi in ihm und mit ihm leben. Am atemberaubendsten kommt dieser Gedanke im Buch der Offenbarung des Johannes zum Ausdruck. Er hat einen tiefen Einblick in den offenen Himmel und kann davon berichten, wie unsere Toten für immer bei Gott aufgehoben und geborgen sind und ihn loben. Ich lese zum Schluss ein paar Verse aus dem 7. Kapitel der Offenbarung. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Sie sind vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Amen.